Es geht jetzt in der ersten Stunde um Christen und die Wahrheit. Er hat davon, gell? Ja. Es ist nichts mehr. Das ist mein Bibelkreis, pünktlich wie immer, gell? Das ist gewaltig. Servus, Heilung. Das erste ist Christen und die Wahrheit, und ich möchte da vorlesen in Matthäus 5. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Die Verse 33 bis 37. Matthäus 5, Vers 33. Da sagt Jesus Christus: Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem eigenen Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja oder nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, das ist vom Bösen. Wenn man die Bergpredigt so liest, ich weiß nicht, ob ihr es daheim gelesen habt, er sieht man, Christen sollten sich in unserer Gesellschaft anders verhalten, als wir Menschen, die was von Gott keine Ahnung haben. Und wir haben bis jetzt gelernt, wir sollten uns anders verhalten im Umgang mit Zorn und mit Wut, mit Versöhnung und Vergebung. Wir sollten uns anders verhalten im Umgang mit Sex und mit Gier und Begierde. Wir sollten uns anders verhalten im Verständnis von Ehe und Ehescheidung, haben wir letztes Mal besprochen. Und im heutigen Abschnitt geht es um Ehrlichkeit und Wahrheit. Das Problem für unseren Herz ist nämlich, dass wir sehr oft nicht die Wahrheit sagen. Man sagt die Halbwahrheit, man sagt die Wahrheit, wenn es gut passt, aber wir sind oft verführt, ein bisschen was wegzulassen. So geht es uns jedem. Und das Problem ist aber wieder im Herzen. In Matthäus 15, Vers 19 sagt Jesus: Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor. Und dann zählt er die Dinge auf, die wir schon besprochen haben: Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis. Jetzt geht es um die Unwahrheit, um die Lüge. Und Jesus hat gesagt: Ich werde kommen und euer Herz von innen heraus verändern. Wisst ihr, es ist nämlich so, Menschen haben viele gute Vorsätze, aber die wenigsten halten ein. Gute Vorsätze kannst du meistens vergessen. Meistens am 1. Jänner machen Menschen gute Vorsätze, am 5. Jänner kannst du ja schon wieder vergessen. Und wenn zum Beispiel ein Mensch sagt: So, ich habe jetzt einen Vorsatz, ich werde die Wahrheit sagen, kann ich dir jetzt schon gratulieren, das schaffst du nie. Sondern es muss von innen heraus geschehen. Und Jesus bereits im Alten Testament ist vorhergesagt, dass Gott uns ein neues Herz schenkt und seine Gebote auf unser Herz schreiben wird. Nicht, wo ich jetzt sage: So, jetzt bin ich Christ und jetzt muss ich so tun, weil das schaffe ich nicht, sondern ich werde verändert durch Jesus Christus, der in mir lebt. Das ist eigentlich das Evangelium. Also, es geht nicht darum, um mit eigener Kraft Wahrheit zu sagen, sondern zu erkennen: Herr Jesus, du bist Wahrheit und du lebst in mir, und Jesus erlauben, in und mit mir wahr zu sein. Es ist so, wir selber sind ja brillant, uns zu rechtfertigen. Es ist enorm, das wissen wir alle, ob jetzt er ein neues Auto gekauft hat und sie sagt, das ist ein Blödsinn. Aber da kann man fünf Gründe sagen, das war so wichtig, weil ist das und das und das. Oder wenn sie halt was kauft oder was weiß ich. Wir können alles rechtfertigen, was wir tun. Oder ob ich jetzt Urlaub fahre oder Und der eine meint, ja, muss das sein und so weiter. Man kann alle alles rechtfertigen, nur dass daheim bleibt. Das ist dann wurscht. Das Thema Wahrheit und Ehrlichkeit mag für manche, mögen sie denken, ja, so prickelnd ist das nicht, aber es ist wahrscheinlich das wichtigste Thema in der ganzen Reihe, weil alle anderen Probleme, die was wir schon besprochen haben, Ehebruch, Scheidung, letztes Mal haben wir darüber geredet, hat mit Ehrlichkeit zu tun. Wenn ich nämlich am Traualtar der Frau vor Gott und Zeugen verspreche, treu zu sein, dann ist es unehrlich, mich von ihr zu trennen. Es hat mit Ehrlichkeit zu tun. Und ich habe mein Wort nicht gehalten, ich habe mein Wort gebrochen. Und um Ehrlichkeit geht es eben jetzt in diesem Abschnitt. Die Bibel redet relativ viel über Ehrlichkeit, über Wahrheit, über Reden, Wahrheit reden oder Lüge reden. Zum Beispiel im Sprüche 18, Vers 21 steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Mit unserer Zunge können wir den Nächsten aufbauen und ermutigen. Mit unserer Zunge können wir den Nächsten zum Lachen oder zum Weinen bringen. Wir können den Nächsten einschüchtern oder ihn, wie gesagt, ermutigen. Worte können eine Ehe erhalten oder die Ehe zerstören. Worte haben eine unheimliche Macht, ob geschrieben oder gesprochen. Es gibt ja zum Teil auch die berühmten Ansprachen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Ansprache von Dr. Martin Luther King. Nicht der Martin Luther, sondern Martin Luther King, 1963 in Washington. I have a dream. Da kennt ihr vielleicht das Plakat, I have a dream. Servus. Da sind noch Blitz. Schau da, 1, 2, 3. Und da hinten passt schon, fährt schon nicht mehr weg, gell? Und, oder zum Beispiel die 95 Thesen, was der Martin Luther angeschlagen hat, waren 95 Thesen, die haben die Welt verändert. Zumindest Europa, ja später die Welt da. Und darum möchte ich jetzt drei Punkte haben, nämlich erstens Wahrheit in Kommunikation, Wahrheit im Reden, dann Wahrheit als Charaktereigenschaft und drittens Wahrheit als Verpflichtung. Erstens Wahrheit im Reden, in Kommunikation. Und Jesus sagt, oder? Ich lese vor, er spricht zuerst über Schwören und Eid. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber den Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel und so weiter. Jesus zitiert hier Altes Testament, wo Gott gesagt hat, wenn jemand einen Eid schwört an Gott, dann soll er diesen Eid halten. Ich habe die Zitate, glaube ich, aufgeschrieben, die könnt ihr selber nachschlagen. Und hier sagt aber Jesus, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Jetzt gibt es manche Christen oder manche christliche Gruppen, die was sagen würden, das heißt, ich darf nie und nirgendwo schwören. Egal in welchem Zusammenhang. Zum Beispiel, manchmal, wenn man als Zeuge beim Gericht vorgeladen ist, ich war das noch nie, ich weiß gar nicht, wie es da so genau zugeht, aber im Fernsehen ist es halt so, da muss der oft einen Schwur ablegen, er schwört, dass er die Wahrheit sagt. Jetzt mancher Christ sagt nachher, aber Jesus hat gesagt, ich soll überhaupt nicht schwören, jetzt tue ich das auch nicht. Oder ich zum Beispiel als Bergführer, ich bin ein beeideter Bergführer, ich habe einen Eid ablegen müssen in Greminginten. Was weiß ich, hat halt so ein Gesetzel gesagt. Und die sagten, ja, das darfst du auch nicht tun, weil Jesus hat gesagt, du sollst überhaupt nicht schwören. Nun, ich glaube nicht, dass es das bedeutet. Jesus verbietet nicht jegliches Schwören. Schwören wird in der Bibel nicht als falsch bezeichnet oder verboten. Gott selbst hat einmal geschworen. Im Hebräer 6 kannst du das nachlesen. Und schwören tut man nämlich bei etwas Größerem als ich bin. Zum Beispiel, man schwört dann, das habe ich auch in einem Film einmal gesehen beim Gericht, gell? Da legt er die Hand auf die Bibel und sagt, ich schwöre bei der Bibel, was immer das bedeutet. Das ist so etwas Höheres als mir selbst. Jesus sagt da, schwört weder beim Himmel, denn der ist Gottes Thron, noch bei der Erde, der ist der Füße Schemel, noch bei Jerusalem, noch bei dir selbst und so weiter. Ein Schwur tut man normalerweise ablegen mit etwas Größerem. Das ist, wie wenn du bei der Bank einen Kredit holst und du willst einen Kredit, nachher musst du aber sagen, dass du Rücklagen hast. Sonst wirst du nicht viel Kredit kriegen. Kommt drauf an, bei welcher Bank. Aber in der Regel nicht. Das heißt, du musst Rücklagen haben, um einen Kredit zu kriegen. Der Schwur ist sowas wie eine Rücklage. Ja, ich habe noch was Größeres hinter mir, das bezeugt, was ich hier zu sage. Das ist eigentlich der Sinn von einem Schwur. Und manchmal schwören Menschen bei Gott. Die Juden haben nicht bei Jahwe, bei Jehova geschworen, weil das Wort durften sie nicht aussprechen. Darum haben die Juden geschworen beim Himmel oder bei der Erde oder bei Jerusalem oder beim eigenen Leib. Das sind die vier Dinge, was Jesus da aufzählt. Ein Jude hat das Wort Jehova nicht ausgesprochen oder Jahwe, das was Gott heißt. Und dann sagt er noch, du kannst nicht mal ein Haar weiß oder schwarz machen. Ja, ein Kind schon mal probieren. Aber es ist ja nur gefärbt, gell. Das Haar ist wegen denen auch nicht schwarz oder weiß, gell. Das Problem war zu der Zeit ein ganz anderes, nämlich, dass Menschen nur dann die Wahrheit gesagt haben, wenn sie einen Eid abgelegt haben. Und Jesus hat gesagt, ihr sollt immer die Wahrheit sagen, egal ob mit oder ohne Eid. Ja, als Kinder früher, weiß ich noch, da hat man aber, weißt du, wenn man so da hat, nachher hat das nicht gestimmt, was man gesagt hat. Umgekehrt, wenn man was gesagt hat, was wirklich gestimmt hat, hat man gesagt, ich schwöre das, das stimmt. Oder man sagt, ich gebe dir mein Ehrenwort, das stimmt. Aber was, wenn einer immer sagt, ich gebe dir mein Ehrenwort, das ist kein gutes Zeichen. Weil dann sagt er nur die Wahrheit, wenn er das dazu sagt. Wenn er es nicht dazu sagt, dann kann es nicht sicher sein, ob er jetzt was richtig sagt. Und was Jesus hier sagt, der andere soll dir nicht deshalb glauben, weil du dazu sagst, ich schwöre oder ich gebe dir mein Ehrenwort. Der andere soll dir deshalb glauben, weil du die Wahrheit sagst. Das heißt, ihr braucht nicht aber dazu sagen, ich schwöre, nur um zu beschwichtigen, jetzt liege ich eh nicht, ausnahmsweise. So, bleibe da hinken auch noch. Ja. Also Wahrheit reden, das zum einen. Das zweite, Wahrheit als Charaktereigenschaft. Und da sagt Jesus was Interessantes im Vers 37. Es sei aber eure Rede ja, ja oder nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Das ist interessant. Er sagt, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ehrlich zu sein, die Wahrheit zu sagen, ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Charaktereigenschaften überhaupt. Und ob jemand die Wahrheit sagt im Alltag oder nicht, hat mit seinem Charakter zu tun, mit unserem Herzen. Die erste Sünde in der Bibel ist Lüge. Satan hat zu Adam und Eva gesagt, ihr werdet nicht sterben, das war die erste Lüge. Die letzte genannte Sünde in der Bibel, Offenbarung 21, Vers 8, ist ebenfalls Lüge, ist immer wieder Lüge. Und im Johannes 8 lesen wir, Vers 44, das lese ich Ihnen vor, Johannes 8 und 44, da sagt Jesus zu den Pharisäern, das waren die Religiösen, die waren aber unehrlich geworden. Hat er gesagt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er, Satan, die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das heißt, die Lüge kommt von Satan. Und Lügen ist sozusagen die Muttersprache vom Teufel. Der Teufel lügt immer. Der sagt nie die Wahrheit. Es kann halb wahr sein, aber nicht ganz. Und wenn du in der Bibel die Passagen liest, wo Satan redet, das ist ganz interessant, da stellst du fest, er lügt selten frei und offen, weil das schnallt gleich jeder. Dazu ist er zu klug. Aber so wie Satan Lügen verbreitet ist, er stellt Fragen. Zum Beispiel zu der Eva hat er gesagt, ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr könnt nicht für die ganzen Bäume essen, das kann doch nicht sein. Oder zum beim Hiob war es dasselbe. Da hat er gesagt, ja, ist der Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Der glaubt ja nur an dich, weil es ihm so gut geht, weil er an dich glaubt. Aber wenn es ihm schlecht geht, dann verleugnet er dich auch noch. So redet Satan immer. Und übrigens, das schlechte Nachreden funktioniert genauso. Zum Beispiel mir, wenn wir so ein bisschen über einen anderen reden, sagt man ja nicht direkt schlecht. Weil das ist unchristlich, gell? Das steht mir nicht gut da. Aber man stellt so eine Frage in den Raum, naja, sollte man sowas wirklich tun und so, dann bringt man die anderen auf die Spur. Und so redet man schlecht über andere. Es geht meistens nicht direkt, aber sehr oft indirekt, dass man schlecht über andere Menschen redet. Die meisten Lügen, die wir sagen, oder Halbwahrheiten, das tun wir ja deshalb, wir wollen etwas verbergen über uns selbst, weil es uns peinlich oder zu blöd ist, drum lüge ich. Oder ich will irgendwas erreichen. Und ich glaube, dass es mit der Lüge besser oder schneller erreicht. Zum Beispiel, der Kain, der war der erste Mörder, hat seinen Bruder umgebracht. Und der hat gelogen, um den Mord an Abel zu vertuschen. Er hat gelogen, um etwas zu verbergen. Abraham hat gelogen. Der Jakob hat seinen eigenen Vater belogen mit den Erstsegen und Zweitsegen. Er wollte nämlich den ersten Segen, obwohl er der Zweitgeborene war. Der hat gelogen. Der David hat gelogen nach seinem Ehebruch mit der Bathseba. Hat er gelogen immer wieder. Und Lüge kommt immer aus einem falschen und korrupten Herzen. Und darum, und das ist wichtig, dass man das versteht, Lügen ist nur das Symptom. Das Problem liegt viel tiefer. Es ist im Herzen. Und Jesus will immer zu unserem Herz. Er sagt, warum lügst eigentlich? Warum tust du das? Warum willst du dich verbergen? Warum bist du nicht ehrlich über das, was du bist? Warum lässt du das nicht schenken? Warum willst du das mit Lüge erreichen? Das Problem liegt meistens tiefer. Im Sprüche 12, Vers 22 steht der Vers, ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Warum ist Lügen so negativ bewertet von Gott? Weil Lügen die Muttersprache des Teufels ist. Und es ist interessant, wenn man die Evangelien durchliest, Jesus bleibt nie hängen bei den Äußerlichkeiten. Er geht immer tiefer. Zum Beispiel Ehebruch hat er verurteilt. Aber er war barmherzig mit der Ehebrecherin. Diebstahl hat Jesus Sünde genannt, aber er hat mit den Steuereintreibern, den Dieben, gegessen. Weil all diese Dinge sind nur äußere Symptome für tiefere Probleme. Wir sind unehrlich anderen gegenüber und Gott gegenüber und das ist das eigentliche Problem. Und Gott ist an unserem Herz interessiert. Es ist auch interessant, im Griechischen, wenn zum Beispiel einer ein Schauspieler ist, dann heißt es in Griechisch, der ist ein Hypokrit. Und im Englischen hat man das Wort, Heuchler heißt im Englischen Hypocrite. Das ist das griechische Wort. Weil ein Hypokrit im Griechischen war ein Schauspieler. Was tut ein Schauspieler? Ein Schauspieler gibt vor, jemand zu sein auf der Bühne, der er nicht wirklich ist. Das ist ein Heuchler. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht heucheln, weil was tut der Heuchler? Er will vor andere Leute irgendwas sein, was er nicht wirklich ist. Das ist ein Heuchler, ein Hypokrit. Und letztlich ist es Lüge. Es hat natürlich viele Gründe, vielleicht weil wir einen Komplex haben, weil wir nicht zufrieden sind, so wie wir sind und so weiter. Aber sogar unter Christen, ich denke mir so oft, auch da kann man ein Heuchler sein. Zum Beispiel, manchmal vielleicht betest du im Gebetskreis, Herr, rette die Menschen, die verloren sind, aber privat betest du nie dafür. Dann ist man ein Heuchler. Weil dann bete ich halt, weil die anderen hören mein Gebet. Aber in meinem privaten Gebet bete ich nicht dafür. Das ist ein Heuchler. Oder dass man betet, Herr Jesus, ich liebe dich so sehr, aber im Privaten verbringe ich keine einzige Minute alleine mit Jesus. Dann bin ich ein Heuchler. Und Jesus sagt, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht heucheln. Und weil Wahrheit die einzige Sprache Gottes ist, darum liebt Gott Wahrheit und Ehrlichkeit so sehr. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und was auch interessant ist, wir lesen in der Bibel einige Male, Gott kann nicht lügen. Zum Beispiel Titus 1,2, Hebräer 6,18. Manchmal kriege ich die Frage so, sagen Sie, gibt es Dinge, die was Gott nicht kann? Sage ich ja. Gott kann nicht alles. Eins kann Gott nicht, er kann nicht lügen. Es ist nicht so, dass Gott nicht lügt, er kann es nicht. Weil Gott immer die Wahrheit ist. Und das ist so befreiend, zu Gott kann ich immer kommen und ich weiß, er ist wahr. Er ist nicht hinten nur dumm, er hat kein zweites Gesicht. Er ist Wahrheit. Und darum ist es so schön, Christus zu kennen und mit ihm, von ihm lernen zu dürfen. Eine Geschichte hat mir einer erzählt, da war ein junger Mann, 20-jähriger Bub, und der hat in der Bank gelernt, Kaufmann oder was er gelernt hat, und er war zu dem Zeitpunkt Sekretär für einen Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter war sein Chef, und der Chef hat zu ihm gesagt, zu dem Sekretär, dem Buben, hat er gesagt, wenn der und der anruft, sag, ich bin nicht da. Noch hat der Bub gesagt, tut mir leid, Herr Chef, aber das kann ich nicht tun. Dann hat der Chef gesagt, es geht nicht darum, ob du das kannst oder nicht. Ich befehle dir, das zu tun. Sag ihm, ich bin nicht da. Dann hat der Bub gesagt, es tut mir leid, aber ich kann und werde es nicht tun. Der Chef war natürlich angefressen. Und Nachmittag ist aber dann der Bub eingegangen, aber zum Chef sein Büro, hat er gesagt, Herr Chef, eins dürfen Sie wissen, ich werde niemals für Sie lügen und ich werde Sie niemals anlügen. Und dann hat er nachgedacht, der Chef, am nächsten Tag ist er zum Buben zurückgegangen, zu den Angestellten, hat er gesagt, ich werde mich dafür einsetzen, dass du in dieser Bank auf den obersten Sessel kommst, weil du bist wahrhaftig. Das ist Wahrheit. Er hat nicht nur Wahrheit gesagt, weil es passt. Er ist wahr. Und die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, wir sollten wahr sein in dem, was wir sind. Und in der Bergpredigt geht es immer um dasselbe. Das, was wir äußerlich tun, ist nur das Symptom. Aber der innere Mensch, um den geht es Jesus. Mord ist nur das Symptom von Zorn. Ehebruch ist nur das Symptom von Lust und Gier. Ehescheidung ist das Symptom von Treuelosigkeit. Und Schwören ist nur ein Symptom, dass ich eigentlich unehrlich bin. Und um das geht es Jesus. Dann das Dritte. Wahrheit ist eine Verpflichtung. Wahrheit ist eine Verpflichtung. Ein Missverständnis vielleicht ausräumen. Wahrhaftig zu sein, heißt nicht immer alles zu sagen oder immer transparent zu sein. Jetzt, dass ich mir denke, oh, jetzt muss ich überall ehrlich sein, jetzt muss ich jedem alles erzählen, was ich denke. Nein. In Matthäus 6 befiehlt Jesus sogar, nicht immer alles zu sagen, nicht transparent zu sein. In Matthäus 6 sagt zum Beispiel Jesus, wir haben es auf der Bibel, da sagt er, im Kapitel 6, Vers 2, wenn du nun Almosen, also eine Spende gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen wie die Heuchler in der Synagoge und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber deine Spende gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir vergelten. Das heißt, wenn du ein Geld gibst, das braucht niemand wissen. Da brauchst du nicht sagen, oh, jetzt nächstes Mal wieder ganz schön gespendet. und nur dort spenden, wo es aufgeschrieben wird und im Fernsehen gesagt wird. Ich meine, es ist okay, komm auch da. Das ist jetzt nichts dagegen. Aber um was geht es mir? Ich weiß noch früher, aber wenn ich so Geld hergegeben habe, irgendwann, der was braucht hat, dann habe ich so ein Kuvert da und dann habe ich noch ein kleines Kastel dazu geschrieben und habe mir gedacht, muss ich ein bisschen was mal dazu schreiben. Nicht Gottes Segen und Hans-Peter, sonst ist er ja ganz verwirrt, nicht? Aber warum habe ich Hans-Peter dazu geschrieben? Damit ein bisschen vom Dank zu mir zurückkommt. Und ich habe dann bald gelernt, wenn ich mir Geld gebe, schreibe ich gar nichts dazu. Und ich habe keine Ahnung, für wen es ist, weil wem dankt er dann? Dann dankt er dem, dem der Dank gebührt, nämlich Gott. Ich habe sowieso alles von Gott geschenkt gekriegt. Und das ist das, wo Jesus sagt, ehrlich sein heißt nicht, du musst jetzt über alles sagen. Oder zum Beispiel beim Fasten sagt Jesus dann im gleichen Kapitel, wenn du fastest, im Vers 16 steht denn, dann sollst du nicht düster reinschauen, so warst du düster und hat so drei Tage nichts gegessen, gell? Und dann fragt einer, wie geht's dir auch schlecht, ich tue Fasten, weißt du? Und ich tue es ja für den Herrn, gell? Nein, das tust du überhaupt nicht für den Herrn. Sondern er sagt, wenn du fastest, dann zieh dich an, mach dich schön, das braucht keiner bemerken. Weil das ist zwischen dir und Gott. Oder das Gleiche mit dem Beten, sagt er. Wenn du betest, dann brauchst du es auch nicht da, dass dich jeder sieht, sondern du es allein vor dem Herrn im Kämmerlein oder auf deinem Spaziergang. Und Gott, der ins Geheime sieht, der wird dich belohnen. Es ist auch so, wenn man Streit mit der Frau hat, das kommt ja öfter vor, es muss man auch nicht gleich jeden dazu hin. Nicht? Das braucht man auch in die Kirchen kommen und so wie es da sitzt, weiß man schon, es schaut nicht gut aus. Es ist gut, wenn man es ausräumt, nicht? Es gibt Dinge, die sind privater Natur und die muss man nicht an die große Glocke hängen. Aber Jesus sagt, im Miteinander, so wie wir miteinander reden, soll man ehrlich sein, soll man wahrhaftig sein. Und eins auch bei unseren Kindern, das haben wir auch mir gelernt, Vater und Mama, dass wir ehrlich sind, wo wir reden. Da bin ich sehr dankbar. Ich glaube, wenn wir auch bei unseren Kindern, wenn sie unehrlich waren, die haben auch viel tun dürfen, aber wenn sie gelogen haben, dann sind wir streng gewesen. Weil man muss ja selber auch, man kämpft ja selber auch damit. Nicht nur, weil man jetzt Eltern ist, heißt nicht, dass man ehrlich ist, überhaupt nicht. Man kämpft ja alle damit. Aber in Kindern haben wir beigebracht, ehrlich sein ist so wichtig. Weil wenn es um Lüge und Wahrheit geht, geht es immer um den Charakter eines Menschen. Und das betrifft alle Bereiche. Und ich bin froh, dass wir da streng waren. Weil ich glaube, wenn junge Menschen ehrlich sind, dann sind es bessere Ehepartner, es sind bessere Mitarbeiter, es sind bessere Freunde, es werden bessere Eltern, es sind bessere Staatsbürger. Und wenn man Kindern lernt, ehrlich zu sein, dann schlägt man mit einer Klappe 100 Fliegen. Darum ist es so wesentlich. Ich wage auch jetzt was zu sagen, es sind ja ein paar Eltern auch da, ein paar Kinder. Das, was mir immer wieder mal auffällt, es ist ja immer schwierig, wenn man über Erziehung redet, gell? Weil jeder hat so sein Ding. Aber eins möchte ich da ermutigen, die was Kinder haben, sprich zu deinen Kindern immer nur das, was du auch tun wirst. Ich beobachte es zum Beispiel immer wieder, das Kind will was, dann geht es zur Mutter und sagt, ich will das, Mama, ich will das. Und die Mutter sagt, nein, das kriegst du nicht. Das Kind weiß aber genau, das Nein ist nicht Nein, sondern es ist nur der Beginn einer langen Diskussion, bis sie dann Ja sagt. Und das Kind schreit und bettelt und drängt, bis er dann sagt, da hast du es. Aber dieses Nachgeben wird extrem schwierig für die Eltern und auch für die Kinder. Kann ich nur raten, der ist es nicht. Weil wonach sich das Kind wirklich sehnt, sind klare Richtlinien. Zum Guten des Kindes ist es. Das hilft dem Kind, ehrlich zu werden und wahrhaftig zu werden. Es ist ja klar, wenn ich sage, wenn das Kind was will, ich sage, nein, ja, was erwartet, dann erwarte ich nicht, nein, ja, klar, Mama, das verstehe ich vollkommen. Das ist ja nicht sinnvoll. Natürlich kapiert das Kind das nicht. Und jedes Kind braucht Grenzen und Zäune und gegen Grenzen und Zäune tritt man ja. Das ist auch normal. Aber letztlich gibt es dem Kind Sicherheit, wenn das Kind weiß, da sind die Grenzen und ja ist ja und nein ist nein. Und darum sagt ja Jesus darum, lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Nein. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Und unser Leben mit Gott eigentlich beinhaltet die Verpflichtung zur Wahrheit. Und es ist oft nicht leicht, ich tue mir auch oft nicht leicht. Man steht in Versuchung, man weiß auch, wenn ich jetzt die Halbwahrheit sage, geht es mir wahrscheinlich leichter und so weiter. Man muss oft Entscheidungen treffen, wo man nicht weiß, ja, ist gut oder ist nicht gut. Aber letztlich ist man so frei, wenn man ehrlich ist. Und es kann sein, dass auch vielleicht eine Beziehung, vielleicht auch eure Beziehung, eine Ehebeziehung von Unehrlichkeit geprägt ist. Dann möchte ich dich echt ermutigen, lerne wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein. Vielleicht gibt es Unehrlichkeit am Arbeitsplatz. Dann räume das aus. Letztlich bringt es dann überhaupt nichts, man zerstört nur den eigenen Charakter. Das ist ja immer das. Das ist bei vielen Dingen so, wenn man zum Beispiel geizig ist oder neidig. Ja, vielleicht hast du ein paar Euro mehr am Konto, aber weißt du was? Geizige Menschen sind nicht schön. Sind kleinlich. Das ist nicht schön, du verlierst im Prinzip nur. Ich denke mir oft, welche Menschen sind für mich Vorbilder? Was sind schöne Menschen? Das sind immer großzügige Menschen. Großzügig mit ihrer Zeit, großzügig mit ihrem Verständnis, manchmal großzügig mit ihren Finanzen, die was helfen, wo notwendig ist. Das sind schöne Menschen. Darum, wenn man geizig ist, hast du ein paar Euro, aber man wird unschön. Es ist nichts Anziehendes. Und so ist es auch mit Ehrlichkeit. Und es ist auch so, an diesem Punkt, ob man ehrlich oder unehrlich ist, sage ich oft, da steht man an einer Weggabelung. Und es gibt ja Weggabelungen und dann gibt es auch Meilensteine im Leben. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Zum Beispiel Meilensteine, da steigt man drauf und dann geht man am nächsten. Zum Beispiel der Dauernhof, der ist für viele Studenten ein Meilenstein. Jetzt die Herbstbibelschüler sind 3 Monate da. Das ist ein Meilenstein für sie. Sie steigen da kurz drauf, werden sie auch geprägt, geformt, hoffentlich von Gott und seinem Wort, aber dann steigen sie auf den nächsten. Und so geht man weiter. Aber eine Weggabelung ist was anderes. Da stehst du nämlich an der Weggabelung und jetzt musst du entscheiden, gehe ich links weiter oder gehe ich rechts weiter. Und wo es um Ehrlichkeit und Lüge geht, steht man vor einer Weggabelung. Und da muss man eine Entscheidung treffen, links oder rechts. Es ist wie beim Autofahren, bei der Autobahn, das ist aber die Abfahrt. Wenn du eine Abfahrt versammst, wo es heimgeht, kannst du ganz schön drum weiterfahren, bis zur nächsten kommt. Wenn du die wieder versammst, entfährst du immer weiter von daheim. Und so ist es, wenn man die Weggabelung immer wieder bewusst versäumt, sage ich einmal so, und den Weg der Lüge weitergeht, kommt man immer weiter von dem weg, was Gott eigentlich von uns gerne möchte und was für uns zum Besten ist, nämlich zu einem wahrhaftigen Menschen. Im Johannes 12, könnt ihr nur aufschlagen, da erklärt Jesus einmal, warum es uns schwerfällt, die Wahrheit zu sagen. Im Johannes Kapitel 12, und Vers 42, da lesen wir, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, an Jesus. Also auch von den Obersten, die angesehenen, prominenten Menschen haben damals viele an Jesus geglaubt. Doch wegen der Pharisäer, das waren die religiösen Obrigkeiten, die sehr viel Macht hatten, wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn, und da kommt jetzt der Grund, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Und das ist oft der Grund, warum wir nicht die Wahrheit sagen. Wir lieben die Ehre bei Menschen mehr als wir die Ehre bei Gott. Und damit ich bei den Menschen gut tausche, sage ich lieber das, damit er glaubt, ich bin so und so. Und ehrlich zu sein braucht manchmal viel Mut. Aber es lohnt sich immer. Es ist ja so, wenn wir mit uns selber nicht zurechtkommen, wie wir sind, und da fängt es an, habe ich mich selber angenommen, wie ich bin. Wenn ich mich noch nicht so angenommen habe, wie ich bin, dann muss ich alle probieren, wer zu sein. Und das sieht man in der Gesellschaft oft so sehr. Da sitzt man beieinander und da merkt man, vielleicht wird man sich selber oder ein anderer wichtig tut. Er will irgendwas zeigen, was er ist, was er tatsächlich gar nicht ist. Und solange wir das sehen, was Gott uns gemacht hat, dass man sagen kann, ich kann mich annehmen, so bin ich her, so hast du mich gemacht, danke dafür. Wenn du in den Spiegel schaust, Herr, so schaue ich aus, passt. Danke, Herr. Das ist die Frage, kennen wir das? Oder wenn man die Begabungen anschaut. Nicht jeder hat die gleichen Gaben, oder ich sage, Herr, danke dafür. Es ist okay. Ich vertraue dir, dass es du gut machst mit mir. Und da fängt es eigentlich an. Im Prinzip, kürzlich einmal, das hat mir sehr gefallen, wenn man ganz am Anfang von der Bibel schaut, bei Adam und Eva, wie Gott die gemacht hat, da lesen wir einen Vers und da lesen wir dann, er hat Mann und Frau geschaffen und sie, das ist im 1. Mose 2, 25, und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist interessant. Sie waren beide nackt, sie waren völlig wahrhaftig, ehrlich, abhängig, eigentlich schwach, wenn du nackt bist, da bist du offen, ehrlich, und sie haben sich nicht geschämt. Das heißt, die Beziehung zwischen Mensch und Gott war völlig ungetrübt. Die war ehrlich. Keiner hat sich geschämt, weil der Mensch war Mensch, so wie ihn Gott geschaffen hat, und Gott ist Gott. Und so haben sie miteinander gelebt. Und dann im nächsten Kapitel, das ist so interessant, da kommt dann Satan, die Schlange, wie gesagt, und sagt zu Adam und Eva, Gott weiß, im Vers 5, an dem Tag, wo ihr von dieser Frucht esst, werden eure Augen aufgetan und dann werdet ihr sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und da hat Satan gesagt, was, ihr könnt noch mehr sein. Ihr braucht nicht nur Mensch sein, so in Abhängigkeit und in Beziehung zu Gott. Wisst ihr was? Ihr könnt selber Gott sein. Und dann ist der Mensch auf das eingefallen und nachdem er von der Frucht gegessen hat, und das ist so bezeichnend, lesen wir dann, und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab sie dem Mann und der aß, dann wurden die beiden Augen aufgetan, sie erkannten, dass sie nackt waren, hefteten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze. Und dann lesen wir im Vers 9, und Gott rief, wo bist du? Und er hat sich, und dann sagte Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Da hat er sich geschämt. Warum hat er sich geschämt? Weil er etwas sein wollte, was er nie war. Er wollte plötzlich selber Gott sein und merkt, das bin ich nicht. Und da sieht man wieder, Satan lügt immer. Satan hat gelogen, er hat gesagt, Adam, Eva, wenn ihr das tut, dann seid ihr King. Dann ist super. Und wisst ihr was? Das ist immer eine Lüge. Die Sünde an sich. Sagen wir, dass Adam und Eva jetzt gesagt haben, ja, ich will noch schöner sein, ich will noch gescheiter sein, ich will noch begehrenswerter sein. Das an sich ist nicht schlecht. Das Problem ist nur Satan kann nie halten, was er verspricht. Nur Gott kann es halten. Satan lügt immer. Das ist praktisch so, du musst es vorstellen, da steht Schönheit, Liebe, Gemeinschaft, Freude, Friede, steht alles auf dem Plakat und drunter steht Sünde. Und darum, was der Mensch sucht, ist nicht schlecht. Darum müssen wir aufpassen. Menschen, die was Sünde im Exzess suchen, die suchen ja nach was Wahrhaftigem. Das Problem ist nur, bei der Sünde finden sie es nie. Sie werden immer enttäuscht. Und das ist der, nur Gott kann es halten. Und leider ist oft so, dass Menschen glauben, das Schöne, das Begehrenswerte, das ist alles, was Sünde bietet. Und was Gott bietet, das ist langweilig, das ist ein bisschen bieder, das ist nichts Besonderes. Und das ist die Lüge, was leider viele Menschen glauben. Ich sage das deshalb, warum lügen wir? Weil wir oft jemand sein wollen, der wir nicht wirklich sind. Und dann muss man lügen. Wenn ich der sein kann vor Gott und vor Menschen, Herr, so hast du mich gemacht, danke dafür, dann kann ich Frieden haben. Und das ist so ein freies Leben. Das ist das freiste Leben, was es gibt. Wenn ich niemand was beweisen muss, weder mir, noch anderen, noch Gott, ich darf einfach sein und ich weiß, ich bin geliebt. Und wenn ein Mensch weiß, ich bin so geliebt, dann beginnt eine Veränderung von innen. Und dann ist der Mensch in der Lage, auch die Wahrheit zu sagen, weil er nicht mehr versuchen muss, jemand anders zu sein. Das ist eigentlich das Geheimnis. Darum, es beginnt innen. Es fängt, darum habe ich gesagt, es fängt damit an, dass ich sage, okay, ich sage jetzt über die Wahrheit, jetzt reise ich mich zusammen. Nein, es geht leider nicht so. Es fängt innen an. Und darum, um wahrhaftig zu sein, müssen wir uns an den wenden, der die Wahrheit ist. Und Jesus hat gesagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch die Ruhe geben. Kommt zu mir her. Und nur in der Gegenwart Jesu Christi, im Wissen, ich bin geliebt, ich bin aufgehoben, ich bin gewollt, in diesem Wissen bin ich in der Lage, ehrlich zu sein, weil ich nichts beweisen muss. Und das ist eigentlich das Geheimnis vom Evangelium. Es ist nicht kompliziert und es ist das Schönste, was uns passiert. Jetzt bete ich noch miteinander, dann habe ich noch ein paar Ansagen und dann gehen wir ein bisschen jausen. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir so danken, dass du uns in deinem Wort so klare Anweisungen gibst über das Leben hier auf Erden, in der Gemeinschaft mit dir und mit anderen Menschen. Herr, es ist nicht kompliziert. Es ist letztlich so einfach. Wir müssen zu dir kommen. Und nur du kannst das mit und in uns erreichen, was wir aus eigener Kraft nie vermögen. Und Herr Jesus, ich bete, dass wir auch wahrhaftige Menschen sind. Menschen, was ehrlich sind. Und dazu, Vater, bete ich, dass wir Menschen sind, die was sie angenommen wissen, geliebt wissen, die was wissen, ich muss niemand was beweisen. Und in dieser Freiheit, Herr, wünsche ich mir, dass wir leben lernen, dass wir uns dabei ermutigen, gegenseitig das zu tun, dass wir uns vergeben, auch selber vergeben, da wo es uns nicht gelingt, und anderen vergeben, wo es uns nicht gelingt, und uns ermutigen, auf dem Weg mit dir unterwegs zu sein. Danke, lieber Herr, für die Zeit miteinander, für deine Gegenwart auch jetzt und für dein Reden. In Jesu Namen. Amen.